Hallo, ich heiße Soyeon Jung und ja, ich komme aus Korea und seit 10 Jahren bin ich in Deutschland.
Soyeon ist nach Deutschland gekommen, um hier Kunst zu studieren, und sie ist ganz alleine von Seoul nach Hamburg gezogen. Und als sie hier ankam, war alles ziemlich schwierig, um nicht zu sagen, ziemlich beschissen. Soyeon konnte kein Deutsch, ihr fehlte die Sonne. Und dann fehlte auch noch was ganz was anderes.
Vor allem im Winter war das schwierig und ja, das Kimchi war immer ein Thema.
Okay, mal zur Erklärung. Kimchi ist so eine Art koreanisches Sauerkraut. Das ist eingelegter Chinakohl mit Salz, Chili, Knoblauch. Alles über Wochen oder Monate fermentiert.
Ja, das ist, wie das klingt, scharf und auch stinkig.
Trotzdem ist in Korea Kimchi das Ding. Nicht nur ein Nationalgericht, sondern eigentlich viel, viel mehr. Kimchi, wird immer zu jedem Essen gereicht, zu jedem Gericht, an jedem Tag.
Ich glaube, fast alle Koreaner würden mit Kimchi aufgewachsen und leben mit Kimchi. Ja, ich glaube, fast jeden Tag habe ich bei jedem Mahlzeit Kimchi gegessen.
Man könnte eigentlich sagen, ohne Kimchi, auch kein Korea, und ohne Kimchi, fand Soyeon, fehlte ihr auch irgendwas in ihrem Leben.
Ja, das ist ein Stück Heimat und es ist einfach, ohne das geht nicht.
Das Problem ist jetzt, Soyeon war in Deutschland, und in Deutschland, da war Kimchi vor 10 Jahren noch total unbekannt, aber zum Glück hatte Soyeon eine sehr liebevolle Mutter.
Am Anfang hatte meine Mutter immer Kimchi mir geschickt per Paket und das war so ein kleiner Trost.
Aber es war eben auch nur ein ganz kleiner Trost, und die Winter in Hamburg waren kalt, und das Heimweh war groß und die Pakete waren klein, und irgendwann hat alles nicht mehr gereicht, um dieses Heimweh zu besiegen. Also was tun? Soyeon fing an, Kimchi selber zu machen. Sie hat Kohl gekauft, sie hat ihn klein geschnitten, sie hat ihn gemischt mit Salz und Chili und Knoblauch, aber irgendwas ging schief.
Nach 1, 2 Wochen wurde das Kimchi sehr so ein bisschen komisch.
Man kann sich das jetzt so vorstellen: Soyeon steht in der Küche, hat vorher ganz viel Chinakohl geschnibbelt, hat ihn eingelegt und so weiter. Und dann ist da so eine müffelnde Masse statt einem leckeren Kimchi. Und die Stimmung, kann man sich vorstellen, die war im Keller. Und was macht man dann, wenn man in einem fernen Land ganz weit weg von zu Hause sitzt und das Essen von zu Hause wahnsinnig vermisst, aber es irgendwie nicht funktioniert? Na klar, man ruft seine Mutter an. Und tatsächlich, Soyeons Mutter, die wusste einen Rat.
Ich hatte Fehler gemacht mit dem wichtigsten Teil von Kimchi machen, halt mit dem Fermentieren.
Da muss man jetzt wieder was erklären. Bei Kimchi wird der Kohl nämlich haltbar gemacht, indem man ihn mit Salz fermentiert. Dafür muss man aber genug Salz zugeben, und das Salz, das muss man dann auch wieder auswaschen. Und das hat es Soyeon nicht gemacht. Darum gab es Stinkebrei statt Kimchi. Jetzt aber mit dem Tipp von der Mama, da schmeckte der Kimchi endlich so, wie er eigentlich schmecken sollte. Und ab da ging es aufwärts. Soyeon machte nicht nur Kimchi, sie machte aus den Problemen, die sie in Deutschland hatte, ein ganzes Buch.
Ich habe 2014 einen Comic über Kimchi und koreanisches Essen und wie das ist, allein nach Deutschland zu kommen, geschrieben.
Vergiss nicht, das Salz auszuwaschen, heißt der Comic, den Soyeon geschrieben hat. Er ist bei Mayrisch erschienen, und Soyeon hat Preise gewonnen mit dem Comic. Er wurde hochgelobt, und was dabei half, bei diesem ganzen Erfolg, war, dass koreanisches Essen in Deutschland ein riesengroßer Trend geworden ist. Immer wieder hört Soyeon: Korea, wow, ihr habt da so leckeres Essen.
Kurz nach Neues Jahr habe ich gesagt, dass ich aus Korea komme und dann hat er gesagt, oh, ich habe auch zum Neues Jahr koreanisches Essen gegessen.
In Berlin, in Frankfurt, in München, überall gibt es neue koreanische Restaurants. Und die Speerspitze von diesem ganzen Korea-Trend ist Kimchi. Und nicht nur deutsche Zeitungen schreiben über Kimchi, sondern auch die New York Times nennt Kimchi koreanisches Soulfood und veröffentlicht Rezepte. USA Today nennt Kimchi als einen von 4 wichtigen Food-Trends 2016. Es gibt Kimchi-Food-Trucks und so weiter. Und da stellt sich schon die Frage: Wie hat es ein fermentierter Kohl, der so ein bisschen stinkig ist, wie er Soyeon selber sagt, wie hat es der auf einmal zum Megatrend gebracht? Was ist da passiert? Erstmal muss man natürlich sagen, Kimchi ist natürlich lecker. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt mal probieren. Aber das ist noch nicht alles. Dass Kimchi und koreanisches Essen nämlich so steil geht im Moment, das ist kein Zufall, da steckt System dahinter.
Puls.
Spielwiese.
Ist das noch normal?
So entstehen Foodtrends.
und damit willkommen in der Spielwiese. Mein Name ist Christoph Gurk und bei uns geht es heute um Essen als Popkultur und natürlich um Food Trends. Wie entstehen die? Was erzählen die über uns und auch die Welt, in der wir leben? Die Spielwiese, die schaut, wie Essen zum Pop-Phänomen wurde, und wir schauen auch, wie es die koreanische Regierung geschafft hat, Kimchi weltweit zum Hype-Essen zu machen. Puls. Ich war vor kurzem auf einer Party und da standen ein paar Kumpels und ich in der Küche, das Bier in der Hand. Vor ein paar Jahren, da hätten wir uns wahrscheinlich über Musik unterhalten, über Bands und so weiter. Das haben wir aber alles nicht. Und stattdessen ging es ums Brotbacken. Brot, das man nicht kneten muss, Brot aus Vollkornmehl, Sauerteigbrot. Und ja, da stellt sich die Frage, was soll man dazu sagen? Zu meiner Verteidigung muss ich jetzt sagen, und auch zur Verteidigung von meinen Freunden, Brotbacken ist ein Riesentrend. Genauso wie es ein Trend ist, sich so zu ernähren, wie das unsere Vorfahren in der Steinzeit getan haben. Paleo heißt das, Paleo-Diät. Das heißt, kein Zucker, kein weißes Mehl, kein pflanzliches Fett. Das gab es nämlich damals in den Höhlen der Steinzeit alles noch nicht. Darum lässt man das weg. Weglassen kann man aber auch Gluten, auch ein Trend. Oder man ernährt sich vegan oder nur mit Smoothies oder nur mit Shakes. Was ich mit all dem allen sagen ist, wir essen längst nicht mehr, nur um satt zu werden. Also was ist da los? Was man macht, wenn man nicht weiß, was beim Kimchi-Machen schiefgegangen ist, das haben wir ja gerade schon gehört, man ruft seine Mama an. Was macht man aber, wenn man nicht weiß, wie Essenstrends entstehen? Dann ruft man eine Food-Expertin an.
Also mit Essen kann man sehr schön kommunizieren, seine Werte und seine Ziele.
Das ist Hanni Rützler.
Ich bin Food-Trend-Forscherin von der Ausbildung her, Ernährungswissenschaftlerin und Gesundheitspsychologin und arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit dem Zukunftsinstitut zusammen und setze mich mit dem Wandel der Esskultur auseinander.
Und Hanni Rützler gibt jedes Jahr den Food-Trend-Report raus. Da schaut sie, was es für neue Ernährungstrends und Essenstrends gibt. Und es geht da weniger darum, ob es jetzt gerade Brot ohne Kneten ist oder Sauerteig. Es geht da vielmehr um Essenstrends aus der soziologischen Perspektive. Und Essen, sagt Hanni Rützler, ist gerade vor allem eins, nämlich Pop.
Ja, das heißt, dass Essen sozusagen zum ganz zentralen Thema der urbanen Alltagskultur geworden ist.
Das ist ja meine Ansage. Und was Hanni Rützler damit meint, ist, Essen ist nicht nur Essen, und Essen gibt es auch schon lange nicht mehr nur im Restaurant oder am Imbiss oder am Esstisch oder zu Hause.
Also die großen Modedesigner haben inzwischen Zeit, eigene Restaurants, eigene Pralinen, eigene Snacks, die sie ihren Kunden anbieten, um zu zeigen, was sie wissen, wer sie sein möchten, sozusagen als Selbstausdruck. Und das wird sozusagen auch für Marken eingesetzt. Was früher sozusagen die Literatur oder die Kunst war, die Szene ist jetzt sozusagen zum Thema Essen abgewandert.
Und auch wenn man zum Kiosk schaut, da gibt es coole Magazine, die sich mit Essen beschäftigen, mit Fleisch zum Beispiel oder auch mit dem Gegenteil, mit veganer Küche. Es gibt Instagram-Stars, die berühmt geworden sind mit ihren Rezepten. Bei Facebook, da habt ihr wahrscheinlich alle schon diese Tasty-Videos gesehen, diese Kochanleitungsvideos, wo man von oben gefilmt sieht, wie man Popcorn-Chicken macht oder das ultimative Pulled Pork. Und klar, auch Hollywood entgeht so ein Trend natürlich nicht. Und darum wimmeln die neuen Serien und Filme von Köchen und von Foodies. Bradley Cooper zum Beispiel spielt in Burnt einen Koch, der das beste Restaurant auf der Welt haben will.
No 16, I quit school. I saved just enough for a one-way ticket to Paris.
What do you want?
I'm gonna run the best restaurant in the world.
Ja, da fährt er dann am Schluss mit so einem Motorrad weg, weil natürlich hat der coole Koch auch ein Motorrad, weil früher waren die Rockstars Rockstars, aber heute sind es die Köche, die die echten Rocker sind. Und die Musiker, die singen auch schon übers Essen. Kelis hat ein ganzes Album rausgebracht, das Food heißt. Kein Wunder also, dass wir auf Partys nicht mehr über Musik reden, sondern über Rezepte, wenn schon die Musiker auch übers Essen reden.
Puls.
Essen ist Pop, und ein bisschen ist es ja so, früher hat man Klamotten getragen, um zu zeigen, wer man ist. Heute isst man, wer man ist. Und ich verspreche, es war das allerletzte Mal, dass ich heute diesen Witz gemacht habe.
Essen ist zum Selbstausdruck geworden. Und mit Essen kann man einfach auch sehr schön provozieren und auch darstellen, wer man ist.
Mit der Popkultur, da ist es ja so, die ist immer auch ein Spiegel für das, was in einer Gesellschaft gerade so los ist. Wieso gibt es zum Beispiel gerade so viele Superheldenfilme? Weil wir uns nach einfachen Antworten sehen in einer ganz schön komplizierten Welt. Und was für Filme gilt, gilt natürlich auch fürs Essen. Popkultur ist ein Spiegel der Gesellschaft, eben auch beim Essen.
Trends sind in meiner Definition immer Antworten auf aktuelle Probleme, Herausforderungen, Sehnsüchte.
Und da stellt sich ja die Frage, was sagt unser Essen also über uns aus? Wenn man Hanni Rützler, die Food-Trend-Expertin, fragt, was es denn gerade für Food-Trends gibt und was da so noch kommt, dann sagt sie:
Ich würde sagen, im Moment geht es wie in den letzten Jahren noch verstärkt. Einerseits lernen wir mit dem Lebensmittelüberfluss umzugehen. Da braucht man auch noch relativ lange, da sind erst die Ansätze sichtbar. Dann geht es ganz stark um die Sehnsucht nach Authentizität beim Essen und um eine neue Nähe zur Lebensmittelqualität.
Lebensmittelqualität kann man verstehen in Zeiten von Skandalen. Da wollen wir gerne, dass unser Essen nicht nur gut schmeckt, sondern auch nicht krank macht. Authentizität, auch klar. Damit ist gemeint, dass Essen am besten nicht aus einer Fabrik kommt, sondern irgendwo von Hand gemacht ist, echt ist. Aber was meint Hanni Rützler, wenn sie sagt, wir müssen erst noch lernen, mit dem Lebensmittelüberfluss fertig zu werden?
Noch mehr Salatsoßen, noch mehr Öle, noch mehr Produkte machen nicht glücklich, sie stressen. Und so gibt es viele Versuche, durch verschiedene Methoden, Ansätze, Werte, diese Vielfalt zu strukturieren, damit es leichter wird, seinen Qualitätsbegriff, seine Wünsche hier leichter zu finden.
Und das kann man jetzt auch anders sagen, weil es zu viel gibt, sagen wir, das wollen wir aber alles gar nicht haben und dann suchen wir uns die passende Diät aus, die uns anleitet und beim Essen Struktur gibt, vegan zum Beispiel, vegetarisch oder low carb.
Genau, das ist sozusagen wie wenn man einen Filter drüber legt. Also wenn man Veganer ist, filtert man sozusagen alles Tierische raus. Und da bleibt noch immer einiges übrig. Das heißt aber auch, dass wir nicht mehr nur auf den Preis schauen und dass es schon lange nicht mehr nur darum geht, satt zu werden, sondern wir wollen sozusagen als Esser auch unsere neue Macht ernst nehmen.
Früher, da gab es Rezepte für Molotow-Cocktails, um die Welt zu verändern. Heute gibt es stattdessen Rezepte für vegane, glutenfreie Plätzchen.
Es geht nicht mehr darum, schnell, billiger und mehr, das alte Paradigma dem zu frönen, sondern immer größere Teile der Gesellschaft steigen hier aus und sehen, dass Essen einfach auch ein politischer Akt ist.
Das sagt ja eigentlich auch schon viel über uns und die Welt aus, in der wir leben. In einer Welt, in der wir nicht mehr auf die Straße gehen, sondern in den Biomarkt, um für bessere Tierhaltung und nachhaltige Landwirtschaft zu demonstrieren. Warum ist das so? Tja, um das rauszufinden, muss man in die Vergangenheit schauen.
Natürlich, sowas gab es immer.
Das hier ist Ursula Heinzelmann, die ist Berlinerin und die ist Food-Autorin.
Also ich esse schon immer gern. Ich habe ziemlich früh angefangen, gerne in der Küche so mit zu rumwirtschaften, im Puddingpulver zu rühren, zu backen, dann zu kochen und habe dann nach dem Abitur nicht richtig gewusst, was ich tun soll, also was ich studieren soll. Und habe dann eine Kochlehre gemacht.
Und nach dieser Kochausbildung hat Ursula Heinzelmann ein eigenes Restaurant aufgemacht, danach eine Sommelier-Ausbildung gemacht, dann eine Weinhandlung eröffnet, dann sich auf Käse spezialisiert und dann angefangen zu schreiben. Und vor kurzem ist ihr letztes Buch auf Deutsch erschienen. Was ist Deutschland, heißt es. Natürlich mit einem Doppel-S in Klammern, also Essen, Ist und so weiter, ist schon klar. Im Englischen, wo das zuerst rauskam, hat es einen schöneren Namen. Da heißt es nämlich Beyond Bratwurst. Und das beschreibt schon ganz gut, worum es da geht. Es geht nämlich um Esskultur in Deutschland von der Steinzeit bis heute. Und an dem Buch hat Ursula Heinzelmann jahrelang gearbeitet. Und wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass Essen politisch geworden ist, weil wir unsere Macht wahrgenommen haben als Konsumenten und als Esser, dann geht es jetzt eigentlich gleich politisch weiter, weil Heinzelmann meint nämlich, unsere Esskultur, die erzählt sehr viel über unsere eigene Identität.
Je besser man sich selbst kennt, desto offener kann man dem anderen, dem Fremden gegenübertreten.
Eigentlich wäre es ja ganz gut, heute dem Fremden offen gegenüberzutreten, fehlt ja so ein bisschen. Das Problem ist nur, wer sind wir denn? Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so richtig, weil es ist nämlich ganz schön schwer, Deutschlands kulinarische Identität kennenzulernen. Wenn ich jetzt mal frage, was ist deutsche Nationalgericht, kann man sagen Schweinebraten, da sagen die Norddeutschen aber nee, stimmt ja gar nicht. Oder ich könnte sagen Königsberger Klopse, da sagen wir in Bayern aber no way. Wieso ist das so? Einmal, sagt Ursula Heinzelmann, weil Deutschland bis 1871 gar kein richtiges Land war, sondern eher ein Flickenteppich aus lauter kleinen und aus großen Königreichen.
Es gab keinen Hof wie in Frankreich in Paris, der eine Haute Cuisine, also eine Hochküche, die sich aus den wahrgenommenen Besten aller Einzelteile zusammensetzte.
Aber auch wenn es keine deutsche Hochküche gab, dann gab es in Deutschland doch immer Trends.
Solche Trends gibt es immer, weil es kommt halt immer wieder was Neues dazu und das Neue ist tendenziell immer am spannendsten. Entweder es wird erstmal total abgelehnt, aber das positive Neue, was aus Gegenden kommt, die wir gerade als besonders irgendwie spannend empfinden, das ist halt immer ein Trend.
Wir merken uns das mal, das positive Neue, das aus Gegenden kommt, die wir gerade besonders spannend empfinden. Das wird später noch wichtig, davor aber erstmal eine Zeitmaschine und eine kleine Zeitreise. Weil im Mittelalter zum Beispiel, da aß man gerne süß-sauer. Das lag daran, dass man damals schon was gemacht hat, was heute eigentlich wieder in ist, nämlich fermentieren. Das macht haltbar, es macht aber auch leckerer.
Man denkt jetzt nur, sie nehmen einen Weißkohl, dann fermentieren sie den mit Hilfe von ein bisschen Salz. Sauerkraut hat einen viel komplexeren Geschmack als nur einfach dieser rohe Weißkohl.
Also fermentieren und sauer, das mochten die Deutschen im Mittelalter total gern. Aber dann wurde Frankreich als Land in, alle wollten Französisch sprechen, auch an deutschen Höfen. Und niemand wollte mehr süß-sauer essen, alle wollten französisches Essen, nichts Fermentiertes, lieber Haute Cuisine. Und es ist ja schon interessant, dass das jetzt wiederkommt, das, was die Franzosen eigentlich mal aus Deutschland ausgetrieben hatten, dass jetzt ausgerechnet Kimchi und fermentierter Kohl und andere Sachen, die fermentiert sind, wieder in werden. Auch interessant ist ein anderer Trend von früher, nämlich Mandeln.
Statt Sahne, Mandelmilch zu verarbeiten, Mandelmilch zu Käse zu verarbeiten, alles Mögliche mit Mandeln zu machen, die noch dazu, die weiß waren, also besonders schick und besonders vornehm, aus denen man eine Speise bereitete, die in süß und in herzhaft auftrat, das Blanc-Manger, was sich durch alle Schichten zieht.
Auf Französisch klingt das ganz gut, gell? Blanc-Manger. Auf Deutsch heißt es aber Mandelsulz. Der klingt schon gar nicht mehr so toll. Man mischt da eigentlich Mandelmilch mit Gelatine und das wird dann so ein fester Pudding. Kann man sich eigentlich vorstellen, ist wahrscheinlich auch ganz lecker. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, Mandelmilch zu Käse, zu Mandelkäse, klingt irgendwie eher ein bisschen eklig. Jetzt ist es aber so, wenn man mal Mandel ersetzt mit Kokos und dann anfängt zu googeln, also Kokoskäse, dann ist man relativ schnell bei Kokosmilch-Käserezepten. Eine Dose Kokosmilch, Essig, Salz, Kartoffelstärke und irgendwie fühlt man sich ein bisschen ertappt, oder? Gab's wahrscheinlich auch schon mal und wir sind wieder mit dem Trend dran und es geht noch weiter, weil Veganismus, Vegetarismus und so weiter, alles auch ein alter Hut.
Puls, 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 Puls.
Wir haben es vorhin schon gehört, Essenstrends sagen auch viel über die Zeit aus, in der wir leben. Und wir erinnern uns nochmal, was Hanni Rützler gesagt hat.
Trends sind in meiner Definition immer Antworten auf aktuelle Probleme, Herausforderungen, Sehnsüchte.
Und das war eben schon immer so. Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, da ging es in Deutschland ziemlich rund. Industrialisierung, Fabriken überall, Maschinen, die Eisenbahn, Tiefkühltechnik, alles hat sich rasant gewandelt.
All das zusammen ergab derart einschneidende, so schnell stattfindende Veränderungen im Leben eigentlich auf unterschiedliche Art natürlich aller Bevölkerungsschichten und Gruppen, dass innerhalb eines Menschenlebens, selbst wenn es damals ein bisschen kürzer war als heute, jemand seine Umwelt vielleicht gar nicht mehr richtig wiedererkannt hat, weil sich alles so sehr verändert hatte und Dinge plötzlich als beinahe als alltäglich empfunden wurden, die vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht denkbar waren oder von Jules Verne in Science-Fiction-Romanen beschrieben wurden.
Die Folge war, sagt Ursula Heinzelmann, dass die Leute mega verunsichert waren damals.
Die Kehrseite davon ist eine Riesenverunsicherung. Wer sind wir eigentlich noch? Was geht hier eigentlich vor? Sind es noch wir im weitesten Sinne? Und was passiert immer, wenn man verunsichert ist über die eigene Identität? Man sehnt sich nach dem früher, nach der guten alten Zeit, als alles noch so war wie früher. Ganz abgesehen davon, dass es für viele gar nicht so viel besser und gut war.
Und was die Leute damals gemacht haben, sie haben angefangen, Sachen wegzulassen.
Was eigentlich eine Gegenreaktion als Verängstigung vor dem Neuen war. Und deshalb auf dieser Identitätssuche ein großes Weglassen, ein großes Abgrenzen. Deshalb Vegetarier, kein Fleisch essen, Nudisten, nackt sich in der Natur bewegen, koffeinfreier Kaffee und. Und wenn sich das jetzt teilweise ein bisschen vertraut anhört mit dem, was wir heute beobachten, meiner Meinung nach gibt es eine große Parallele zu gewissen Reaktionen und Trends und Bewegungen heute.
Schon irre. Es ist schon wieder so, als ob sich die Geschichte eigentlich wiederholt hat. Rasanter Wandel, das kennen wir ja auch. Es sind zwar nicht mehr die Maschinen und die Fabriken und die Eisenbahn, sondern das Internet und Billigflieger. Aber trotzdem, wir machen eigentlich das Gleiche wie vor 100 Jahren. Wir lassen Sachen weg. Kein Fleisch, kein Gluten, keine Laktose. Wir legen Filter über unsere Welt, um sie kleiner zu machen, weil sie uns sonst irgendwie zu groß vorkommt. Klingt jetzt alles ganz schlimm, oder? Ist es aber nicht, weil wir fangen nämlich auch an, uns besser kennenzulernen. Wir entdecken Essen aus Deutschland, sagt Ursula Heinzelmann, und wir entdecken regionale Zutaten.
Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eine große Offenheit für alles, was da draußen in der Welt vor sich geht und was eben auch zu uns kommt. Siehe Kimchi, ach, ich weiß nicht was, diese Vielfalt. Aber wir müssen nicht immer rumrennen und sagen, ach, das ist alles viel besser, sondern es kann alles nebeneinander existieren.
Okay, offen für neues Kimchi. Irgendwas war da noch, oder? Ja, stimmt. Wie ist Kimchi zum Megatrend hier geworden?
Puls. Spielwiese.
Ist das noch normal?
So entstehen Foodtrends.
Ihr seid bei der Spielwiese, mein Name ist Christoph Gurk und bei uns geht es heute um Essenstrends und wir haben schon gehört, die sagen auch viel aus über die Zeit, in der wir leben und die wiederholen sich irgendwie auch immer. Veganer, Vegetarier, alles irgendwie schon mal da gewesen und auch schon mal da gewesen, fermentieren und sauer essen und das ist ja gerade super trendy, siehe Kimchi. Und die Geschichte, wie Kimchi in Deutschland zum super Trend geworden ist, die ist super interessant. Wenn Kimchi nicht gerade die Mägen füllt, dann füllt er die Gastro-Seiten in Magazinen und in Zeitungen. Megatrend Kimchi steht dann da oder Kimchi Superfood oder Cool Kimchi. Lauter koreanische Restaurants machen auf in Deutschland, in den USA, in England. Stellt sich die Frage, wie ist koreanisches Essen so zum krassen Trend geworden? Und ich gebe euch mal zwei Tipps. Der eine ist $44 Millionen und der andere ist ein extra Kimchi-Institut. Eigentlich könnte sich Südkorea nicht beklagen. Die Wirtschaft brummt dank Chips und Elektrotechnik. Das Land ist angesehenes Mitglied in der internationalen Gemeinschaft. Und dann hat es auch noch einen der größten Netzhits ever, ever, ever gelandet.
Opern Gangnam Style.
Doch leider gibt es da ein Problem. Nordkorea. Das steinzeitkommunistische Regime im Norden, mit dem Südkorea immer, immer, immer wieder verwechselt wird. Südkorea? Ihr seid doch die mit der Mauer mit Todesstreifen. Ah, okay, aber immerhin habt ihr eine Atombombe? Ach, und ihr seid auch nicht die mit dem irren Diktator? Das muss ein Ende haben, dachte sich die Regierung von Südkorea und startet 2008 eine Image-Kampagne. Mit K-Pop, Taekwondo und vor allem Essen. Die Kampagne heißt Global Hansik, wobei Hansik der Sammelbegriff für koreanisches Essen ist. Das Ziel? Die Herzen der Welt über die Mägen der Menschen erobern. $44 Millionen, schätzt die Food-Expertin Alessandra Roversi, hat Global Hansik bisher gekostet.
That was a huge program that included getting Korean backpackers throughout the world to talk about the food, Korean food truck, etc. Advertising sometimes in some newspapers like the New York Times.
Die südkoreanische Regierung gründete Kochschulen, um koreanisches Essen zu promoten. Wer im Ausland ein koreanisches Restaurant eröffnen wollte, bekam staatliche Zuschüsse. Und die Regierung produzierte TV-Spots, um Bibimbap bekannt zu machen. Ein traditionelles Reisgericht mit Gemüse und Ei.
Taste of Harmony. Bibimbap.
Doch als absolute Speerspitze der Global Hansik-Kampagne dient Kimchi. Fermentierter und scharf gewürzter Kohl. Der ist integraler Bestandteil der koreanischen Küche. Ein Must-Have und leider auch nicht wirklich sexy. Darum gründete die südkoreanische Regierung das World Institute of Kimchi, kurz WIKIM, wo Wissenschaftler an der, Zitat, Globalisierung von Kimchi arbeiten.
Wishing that more people could enjoy kimchi, WIKIM has been studying to become the world's top research institute on fermented foods.
Noch bessere Fermentierung, noch besserer Geschmack. An all dem arbeiten die Wissenschaftler von WIKIM. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass Kimchi wirklich steil geht, stellte man dem sauren Kohl die süßen Mädchen von der K-Pop-Band Wonder Girls an die Seite.
We got strawberries, chancing, love that kimchi.
Und siehe da, Kimchi wurde zu einem der Top-Food-Trends 2016. Zeitungen schrieben über den koreanischen Kohl und im Netz poppten hunderte How-to-Kimchi-Videos auf.
I'm tasting, I'm trying everything and I fell in love with this one dish. Kimchi.
Ein voller Erfolg also, auch für Südkorea. Analysten haben herausgefunden, dass sich das Image des Landes in der Welt verbessert hat. Ende gut, alles gut? Na, nicht ganz. Nachbar Nordkorea, die mit der Todesmauer, der Atombombe und dem irren Diktator, auch die haben die Macht von Essen erkannt. Sie schicken mit der Restaurantkette Pyongyang Essensmissionare in die Welt. In den 130 Filialen in Asien und sogar in Europa gibt's was? Na klar, Kimchi.
Because basically you don't have to use words, translations with food. It's a very interesting way to communicate an identity without having to use words, such as music. But unlike music, food is, that's their its second advantage, is extremely what I call visceral, because it's the only thing that becomes you.
Essen ist das ultimative Kommunikationstool, weil man keine Worte braucht und weil Essen man selbst wird. Muss ich mal kurz erklären, kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn man beim Italiener um die Ecke sitzt und Pizza isst und sich fühlt, als wäre man gerade nicht in Regensburg oder in Traunstein, sondern in Rom oder in der Toskana. Das ist das, was Alessandra Roversi damit meint.
I'm a consultant in food communication, gastronomy and various food-related projects, mainly in Switzerland, but also a little bit in Italy.
Alessandra ist also Beraterin für Essenskommunikation. Krasse Jobs, die es gibt. Alessandra hat Schweizer und italienische Wurzeln und darum auch zwei Lieblingsessen, hat sie mir gesagt, Fondue und Pizza, so wie man das machen muss, wenn man zwei Nationalitäten hat. Und dass sie zum Essen kam, sagt sie, war quasi unumgänglich. Ihr Großvater, der hatte nämlich einen Lebensmittelladen und ihr Urgroßvater war ein Käsehändler.
I have a small family heritage where my grandparents had the small shops. Selling coffee and cereals and cheese, so like a small village shop. And my great-grandfather actually was a huge cheese importer and producer at the beginning of the century. So there's been a little bit of a family history of trading and handling food.
Also mal zusammengefasst, Essen liegt in Alessandras Familie. Sie hat aber weder Käse gemacht noch gehandelt, sondern sie hat internationale Beziehungen studiert. Aber das Essen, das kannst du irgendwie trotzdem nicht vergessen. Und irgendwann hat sie gemerkt, hey, Essen und Politik, da gibt es total wenig. Und dann ist sie auf etwas gekommen, was man Gastro-Diplomacy nennt.
Basically, we could say this is how states use food as a vehicle of their image to transport the national image in a way to promote the country to the world, let's say, to other citizens.
Gastro-Diplomacy ist also durch die Mägen die Herzen der Menschen erobern. Und das Paradebeispiel für Gastro-Diplomacy, das kennen wir schon, und zwar Südkorea und Kimchi. Aber das ist nicht alles. Da ist es nämlich viel, viel, viel bigger. Denn es gibt richtig viele Länder, die diese Gastro-Diplomacy-Programme haben. Und wenn man sich so die Essenstrends der letzten Jahre anschaut und die mit den Ländern vergleicht, die solche Programme haben, dann gibt es da ganz erstaunliche Parallelen. Zum Beispiel Dim Sum, ein Riesending, und war Teil des Programms von Taiwan. Oder peruanisches Essen. Pisco, Süßkartoffeln, Ceviche, Megatrend, vor allem in den USA und Spanien, Lateinamerika. Und ja, genau, die haben auch ein Programm inklusive Fernsehspot.
This is what we were taught. This is what we do. This is who we are. And this is the source of our pride. Peru, dedicated to you. Dedicated to the world.
Könnte irgendwie auch so ein bisschen der Trailer für einen Horrorfilm sein. Naja, auf jeden Fall, es gibt noch andere Länder und es gibt Kimchi und Korea, haben wir ja gerade schon gehört. Die Frage ist jetzt, wie hat das alles angefangen? Angefangen hat es mit Thailand und zwar 2002.
So for Thailand, it was a very, they realized Thai food had an appeal, that they could sell more products, that they could reach more people. So I think it was an extremely pragmatic commercial step.
Thailand hat also gemerkt, dass Thai-Essen totales Potenzial hat und dass man damit super Geschäfte machen kann. Und also hat Thailand beschlossen, hey, wir promoten jetzt mal nicht nur Tourismus oder Kultur, sondern wir promoten auch unser Essen mit Geld für Leute, die Restaurants aufmachen wollen.
So basically the idea was to take a number of the actual number of Thai restaurants in the world and then multiply this number of restaurants by one giving money to people who would open Thai restaurants. So that would mostly be Thai people abroad, but that could even be someone from another country who's interested in doing Thai food. So that was the number one thing. Two, they facilitated the obtention of product that would go into Thai cuisine. So the sauces, the shrimps, the herbs, and the paste, etc. So they really helped reach into the country to get the product. And third, they started the multiplying schools and trainings to teach people how to do Thai cuisine.
Also es gab nicht nur Subventionen für Leute, die gerne ein Restaurant aufmachen wollten, sondern es gab auch Handelserleichterungen für Thai-Produkte. So können das dann auch alle nachkochen zu Hause und da kommen wahrscheinlich auch die ganzen Asia-Läden, nicht von den Einwanderern selbst, sondern von den ganzen Leuten, die Asia-Kram kochen wollen. Es gab dazu noch Kochschulen und spezielle Abkommen mit Ländern. In Neuseeland zum Beispiel gab es ein extra Visum für Thai-Köche, die da arbeiten wollten. Und das alles, das hat super funktioniert. Thailand hat nämlich tatsächlich die Zahl der Restaurants weltweit in 10 Jahren verdoppelt und bis heute verdreifacht, seit es dieses Programm gibt. Der Tourismus ist hochgegangen und ein Drittel der Touristen, die heute nach Thailand fahren, fährt da laut Umfragen deswegen hin, weil das Essen so gut ist. Und nicht nur Thai-Essen wurde deswegen zum Trend, sondern auch die Methode dahinter, die Gastro-Diplomacy, ging genauso steil wie Thai-Essen. Und klar, andere Länder, die sehen, was die Thais machen und was sie für einen Erfolg damit haben. Und die wollen natürlich jetzt auch solche Programme machen. Und das Interessante ist, es sind nicht die klassischen Kochländer wie Italien oder Japan oder Frankreich, sondern es sind Malaysia, Taiwan, Peru und eben auch Südkorea. Lauter Länder also, die sonst eigentlich nicht so viel Macht haben. Keine riesen Wirtschaftsmacht, kein krasses Militär, aber sie haben eben Essen.
All medium powers that maybe don't have so much other means to get themselves heard on the international political scene. It's not about their economy, it's not about their army, it's not about their political power as such. So food was an interesting way to get a voice on the international scene.
Und tatsächlich, diese Programme, die haben alle was gebracht. Peru zum Beispiel, 2011 haben die ihr Programm gestartet und im gleichen Jahr noch hat das Wall Street Journal geschrieben, dass peruanisches Essen das Next Big Thing ist. Es folgten dann Michelin-Sterne für peruanische Restaurants, Kochbücher für peruanische Küche kommen auf Englisch und auf Deutsch raus und auf Französisch. Cevicherias schießen aus dem Boden und Pisco Sour kommt auf jede Barkarte und. Und auch bei Kimchi haben wir auch schon gehört, dass das super geklappt hat mit der Promo. Alessandra Roversi hat sich angeschaut, wie oft das Wort Kimchi in Speisekarten auf der Welt vorkommt, seitdem es dieses Programm gibt. Und ist es da öfter? Ja, sicher, sagt sie. Aber lag das nur am Programm oder ist Kimchi vielleicht auch lecker und wäre es auch so steil gegangen? Man weiß es nicht.
And it probably is. I would say it certainly is. So in a way that has been working. Now if they could have done less and it would still be the case, we never know.
Jetzt mal angenommen, dass unsere Essenstrends auch davon beeinflusst werden, was für Länder Programme machen. Dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was kommt denn dann als nächstes? Was kommt nach Peruanisch, nach Taiwanesisch, nach Koreanisch? Und Alessandra hatte eine etwas überraschende Antwort gehabt für mich, und zwar Schottland.
I've seen a lot of work lately in Scotland around the Scottish culinary heritage, around the Scottish foodscape, around Scotland as a fantastic destination with sea products and delicious lamb and then the whiskey and basically a lot of traditions that are regional.
Wir in der Redaktion, wir hatten ja erstmal das Bild von diesen komischen Innereien, die, glaube ich, in einem Schafsmagen gekocht werden im Kopf. Aber wir haben da ein bisschen geschaut und es gibt immerhin Jakobsmuscheln in Schottland und es gibt auch tollen Whisky. Es gibt aber zum Glück auch noch einen anderen Trend, meint Alessandra, nämlich Essen aus dem Alpenraum.
I definitely see that the Alpine cuisine is getting traction because they're also trying to get UNESCO recognition. There's more and more congress around Alpine gastronomy as a concept. There's going to be an Alpine Academy, so basically a lot of Alpine Food Academy. So I think the Alpine region as a whole is getting a little bit of traction.
Tja, und dann essen wir wahrscheinlich alle irgendwann Schinken und Käse und was es da sonst noch gibt bei uns, weil wir in Bayern, wir wären ja da auch ein bisschen dabei, wenn das Essen aus dem Alpenraum auf einmal Trend werden würde. Wir haben jetzt schon viel darüber gelernt, wie Länder ihr Essen zum Trend machen. Und zum Schluss bleibt da irgendwie die Frage, was müsste man machen, um deutsche Küche eigentlich zum Trend zu machen? Und Alessandra meint, kenn deine Stereotypen.
It would be silly not to use a confirmation of stereotypes, because stereotypes have, of course, disadvantages, but they have the advantage of being clear-cut, and usually they're yours. So if we say sausage and beer, quite a few people would think about Germany. So I would definitely play a little bit around that. And then the surprise should come from other ideas and other themes that can be also not just products, but values.
Wir mixen also Bier und Wurst mit etwas Neuem, mit was Ideellem. Das kann dann vielleicht Pünktlichkeit sein. Ein Restaurant, wo das Bier und die Wurst immer pünktlich kommt. Vielleicht machen wir es aber auch so wie Schottland. Wir nehmen unsere lokale bayerische Küche und gehen steil. Und ich finde, da könnten wir uns auch mal was von Südkorea abschauen. Ihr erinnert euch noch an diesen K-Food-Party-Song? Genau, dieser K-Food-Party-Song. Und wie wäre es jetzt, wenn wir diesen K-Food-Party-Song mit einer Bayern-Food-Party mischen, mit einer Schmankerl-Party zum Beispiel? Wie wäre es denn zum Beispiel damit?
Spätzle aus Leber, und Leberkäs. Jawohl, das mag jeder. Sauer Slüngel, saure Zipfel, kulinarisch quasi Gipfel, Gnädel, Sülzen, Grieben, Schmalz, mit Gewalt durch den Hals. Am Stecker grillt ein toter Fisch. Ich hau mir die Schlachtschüssel ins Gesicht. Ein Gedicht, Wampen und Gicht, Transpiration und Weißbierschiss. Weißwurst, Gelbwurst, Hartwurst, Streichwurst, Bierwurst, Fleischwurst, Wurst, 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 rammt es durch. Wie das gut tut, Obacht, ich glaub, ich muss gleich schreiben vom Blutwurst.
Schmankerlparty, Schmankerlparty, come on everybody, Presssack und Radi. Schmankerlparty, Schmankerlparty,
In diesem Sinne, das war die Spielwiese. Hört euch unsere anderen Sendungen im Podcast an, www.deinpuls.de. Die Redaktion für diese Sendung hatte Vanessa Schneider, Produktion Johanna Gutzig und Robert Schwering. Mein Name ist Christoph Gurk und ich wünsche euch allen einen guten Appetit.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Ihr glaubt, ihr macht Rap, aber was ihr macht, ist leider schwul.
Bei Homo Raps ziehen Hulk Hoden und ich den Stecker.
Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rang.
Darf man als Rapper eigentlich Schwuchtel sagen oder Frauen beleidigen? Geht gar nicht, sagt zum Beispiel Retrogott.
Ich habe das früher gesagt und ich sage es nicht mehr, weil ich eingesehen habe für mich, dass das Menschen verletzt, dass das auch als eine Form von symbolischer Gewalt interpretiert werden kann, dass man damit Leuten schadet.
Viele sagen aber, Rap muss das dürfen. Klar, der Beef gehört zum Business, aber wo sind die Grenzen?
Rap und auch die Demokratie muss Leute aushalten, die Dinge sagen, die eben nicht politisch korrekt sind, weil der Rest wäre dann tatsächlich eine Zensur.
Puls trifft Rapper, Veranstalter und Journalisten und fragt, was ist korrekt und wo beginnt die Zensur?
Es geht nicht darum, irgendwelche Sprachverbote zu erteilen, sondern es geht darum, irgendwelche Denkbewegungen anzuregen.
Bitch, Fresse!
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann. Puls Spezial und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.